Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Heute also wurde gefeiert, die Krönung mit Pauken und Trompeten, mit Chören und Orgelklang, mit goldener Kutsche und funkelnden Juwelen. Der Historiker Jürgen Zimmerer hat heute Morgen hier im Deutschlandfunk von einer vertanen Chance gesprochen. König Charles habe sich nicht zur kolonialen Vergangenheit der Monarchie bekannt. Er hätte der erste postkoloniale Monarch werden können.
König Charles III. Ist ja keine Privatperson. Der wird ja heute nicht zum besten Opa der Welt gekrönt, sondern eben zum Oberhaupt auch des Königreiches und eben auch dieser ganzen Institution Monarchie. Und die ist zutiefst verbunden eben mit Kolonialismus, einem strukturell rassistischen Unrechtssystem und eben mit diesem Versklavungshandel.
Chance also vertan, der Historiker Jürgen Zimmerer. Wir lassen diesen Krönungstag Revue passieren und schauen auf die deutsche Medienöffentlichkeit, wie ARD, RTL und Sat.1 mehr als 6 Stunden über das Spektakel berichtet haben. Dann erinnern wir an den französischen Schriftsteller Philippe Solers, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Und wir blicken voraus auf die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes, die morgen in Osnabrück beginnt, mit dem schönen Thema Ins Handeln kommen, Klimaschutz im Museum. 1953, die Krönung von Elisabeth II. War eines der ersten ganz großen Fernsehereignisse weltweit. Viele Menschen hatten sich damals dafür extra einen Fernseher gekauft. Dann kam die Mondlandung 1969. Etwa 500 bis 600 Millionen Menschen haben dieses Medienereignis damals gesehen. Und heute nun die Krönung. Auch das ein Jahrhundertereignis, eine einmalige letzte Chance, wie der britische Schriftsteller James Hawes gestern in Dreisat in der Kulturzeit prognostiziert hat.
Wir werden nicht noch einmal aufgefordert, eine Königin zu beten, dass er, Zitat, über uns herrsche. Die Legende, der ganze Mythos von der Monarchie, wie das Vereinigte Königreich selber, geht jetzt seinem Ende zu. Deswegen soll man eigentlich alles morgen sehr genau anschauen, denn es wird historisch im eigentlichen Sinne. Das heißt, es passiert nicht noch einmal.
Sagt der britische Schriftsteller James Hawes und seine Prognose, dies sei die letzte Krönung überhaupt. Wie hat dieses Ereignis jetzt in den deutschen Medien funktioniert? Fast 6 Stunden lang haben ARD, RTL und Sat.1 heute übertragen. Und meine Kollegin Elena Gorgis hat sich mit ihren 2 Ohren durch die 3 Programme gezappt. Guten Abend, Frau Gorgis.
Guten Abend.
6 Stunden, das ist eine richtig lange Strecke, auch für Plauderprofis. Was hatten sich denn die Sender dazu überlegt?
Ja, das ist auf jeden Fall total lang und da ist es das Allerwichtigste, dass man sich Gäste ins Studio einlädt, die diese Zeit mit Reden füllen können, die einfach durchquatschen. Und die zweite wichtigste Eigenschaft ist anscheinend, dass man irgendeinen Adelstitel hat, um seine Nähe zum Thema unter Beweis zu stellen. Sat.1 hatte da zum Beispiel Charlotte Gräfin von Önhausen und Heinrich Prinz von Hannover eingeladen, RTL wiederum Eduard Prinz von Anhalt und die ARD hatte das Ass der Königshausexperten schlechthin im Köcher, Leontine Gräfin von Schmettow. Die Frau hatte wirklich ihre Hausaufgaben gemacht und die gesamten 5,5 Stunden wirklich jeden Fakt zur Krönungszeremonie parat gehabt. Hier mal ein Beispiel, da geht es um das vegane Salbungsöl.
Und es ist vegan.
Es ist, das ist vegan. Das war es nämlich nicht immer, denn es gab immer auch Substanzen, die aus den sozusagen Eingeweiden eines Wales stammten und aus der Analdrüse der Zibetkatze. Das lässt man weg, um es sozusagen ganz korrekt
da
zu machen.
Da sehen wir es einmal rechts unten im Bild, da ist die Ampulle, also wie so ein Adler.
Ja, die Analdrüse der Zibetkatze. Frau Gräfin von Schmettow war auf jeden Fall, auf jeden Moment vorbereitet.
Um das Ganze aufzulockern, hatte Sat.1 das Moderatoren-Duo Joko und Klaas ins Rennen geschickt als Kommentatoren. Die beiden hatten in der Sendung Joko und Klaas gegen ProSieben eine Wette verloren und wurden dann sozusagen als Strafarbeit an Sat.1 ausgeliehen. Also ein ganz ungewöhnlicher Dreh. Hat das funktioniert, Frau Gorgis?
Es fing ganz lustig an, da hatten sich Joko und Klaas ein paar Gags zurechtgelegt. Sie hatten auch so nachgemachte britische Admiralsuniformen an und die beiden haben das Ganze natürlich erstmal aufs Korn genommen.
Hast du dich für die Royals schon mal interessiert?
Nö, ich habe gerade überlegt.
Das heißt, Sie, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind also Zeuge von einer ganz frischen Liebe.
Ja.
Wir spulen hier nicht dasselbe Programm ab wie schon die letzten 20 Jahre.
Und das war dann erstmal ganz erfrischend, vor allem, weil man schon 1,5 Stunden dabei zugesehen hatte, wie die anderen Expertinnen und Experten mit heiligem Eifer über solche Fakten wie zum Beispiel Charles Klodeckel spekuliert hatten.
Er verreist stets mit dem eigenen Klodeckel. Haben Sie davon gehört?
Nur neulich. Aber die Königin hat immer ihre eigene gehabt.
Ach so, die Königin hat es auch gemacht. Man hat sich einfach angewöhnt. Macht man so im Hause Windsor.
Also da war der Ton, den Joko und Klaas dann im Kontrast gesetzt hatten, ganz angenehm. Allerdings war dann nach etwa 20 Minuten das Pulver der beiden verschossen und sie wussten nicht mehr so recht, was sie da eigentlich kommentieren sollten. Und das war dann ausgerechnet der Moment, als mal etwas vergleichsweise Spannendes passiert ist. Nämlich als Charles und Camilla endlich mit der Kutsche in die Westminster Abbey gefahren sind. Und da gab es dann so ein Hin und Her. Die Sat.1-Moderatoren-Crew wollte das wieder an sich reißen. Die wollten ihr Publikum natürlich nicht an die Konkurrenz verlieren. Joko und Klaas wollten den Kommentar aber nicht abgeben. Ja, und dementsprechend beleidigt haben die beiden dann auch reagiert.
Jetzt dürft ihr noch mal ein bisschen weitermachen.
Hört. So, ja, alles klar. Nee, ist ja wunderbar.
Vielen Dank für eure Hilfe. Wir können das auch alleine.
So, danke schön. Wir sind schon sehr viele Jahre im Fernsehgeschäft und wir werden ja wohl eine halbe Stunde hier Krönung noch hinter uns bringen. Also,
ja, aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Das hat man heute gesehen.
Alles das, was wir da gerade gehört haben, das fand, wenn ich es richtig verstanden habe, vor der eigentlichen Krönung statt.
Genau, Joko und Klaas durften nur in der Stunde vor dem Krönungsgottesdienst ran. Und je näher der kam, je wichtiger die Promis, die in die Westminster Abbey eintrudelten, desto stärker war eigentlich der Sog der Bilder. Und die einzigen, die das verstanden haben und dann auch aufgehört haben zu quatschen, war das Team der ARD, vor allem Moderatorin Julia Niharaki-Sen.
Wir genießen einen kleinen Moment mal einfach nur die Bilder, denn es sind ja wirklich einzigartige Momente, die wir hier gerade miterleben.
Und im ersten hat dann auch die Übergabe von den Royal-Experten im Studio zur Gottesdienstübertragung mit dem Simultanübersetzer und dem Kommentator am reibungslosesten geklappt. Bei Sat.1 hat zumindest die Übersetzung noch funktioniert, aber es gab keinen Kommentar. Und RTL hatte ganz lange mit der Übersetzung zu kämpfen. Die war entweder nicht da oder übersteuert. Und einen Kommentar oder Einblendungen zu den Musikstücken hatte RTL überhaupt nicht parat. Also ich würde sagen, diesmal 1:0 für das Erste bei der Gottesdienstübertragung.
Und jetzt zur Krönungszeremonie insgesamt, also zu dem konkreten Ereignis. War das das Ereignis?
Also man hat auf jeden Fall die Bemühungen bemerkt, dass sich Charles als moderner König für alle präsentieren wollte. Man hatte sich bemüht, die Zeremonie so divers wie möglich zu gestalten. Es gab zum ersten Mal einen Gospelchor, ein griechisch-orthodoxer Chor durfte singen und der britische Premierminister Rishi Sunak durfte als Hindu aus der Bibel lesen und so weiter. Da gab es noch viele andere Beispiele. Und zumindest als Live-Inszenierung muss man anerkennen, dass es keine Patzer gab. Aber das war auch irgendwie gleichzeitig das Problem. Noch während der Gottesdienst lief, der hat 2 Stunden gedauert, schrieb die britische Nachrichtenagentur PA, dass der 5-jährige Sohn von Prinz William, Prinz Louis, gezappelt und herzhaft gegähnt habe. Und dass das eine Agenturmeldung wert war, zeigt schon, dass ansonsten nicht so viel Aufregendes passiert ist. Ich war am Ende auf jeden Fall auch im Team Louis und froh, als dann endlich die britische Nationalhymne für den neu gekrönten König erklang.
Das waren schon mächtige Klänge mit Trompeten und Pauken und allem drum und dran. Aber das war, Frau Gorgis, noch nicht das Ende der Live-Übertragung. Wie kommt man denn aus solchen Übertragungen überhaupt raus? Wie haben denn die Sender das Event abgerundet?
Ja, irgendwie war nach diesem Pomp dann irgendwie die Luft raus. Also 1,5 Stunden mussten die Fernsehteams dann noch überbrücken, bis das Königspaar endlich auf dem Balkon des Buckingham Palace aufgetaucht ist. RTL hat es mit Einspielern und Rückblicken versucht, hatte sogar eine selbsternannte Wahrsagerin eingeladen, die dann allerdings eine rassistische Blackamoor-Brosche an der Brust getragen hat. Also so eine Brosche mit einer schwarzen Dienerfigur. Das war auf jeden Fall ein ganz grober Schnitzer von RTL. Das Erste hat in dieser Zeit unter anderem mit Katharina Barley, der Vizepräsidentin des Europaparlaments, die Zeit überbrückt. Anscheinend auch ein Fan der Royals. Und wieder mit Leontine, Gräfin von Schmettow und ihren unwiderstehlichen Fakten.
Wobei man sagen muss, dieses Mal gibt es eine relativ neue Einrichtung, dass einige der Offiziere ein digitales Metronom im Ohr haben, das den Takt vorgibt. Denn ich meine, Tausende von Soldaten und auch Musiker im Gleichtakt nicht nur marschieren zu sehen, sondern auch zu spielen. Die 19 Bands, die da beteiligt sind, die müssen ja alle zur gleichen Zeit am gleichen Punkt sein. Das ist schon eine Meisterleistung.
Alle hatten natürlich auch Reporter an der Strecke positioniert, an der die Kutsche mit König Charles vorbeigefahren ist. Aber der Auftritt auf dem Balkon war dann am Ende recht unspektakulär. Prinz Harry, der allein zur Krönung gekommen war, war da schon in die USA abgedüst. Charles und Camilla haben ein wenig gewunken. Prinz Louis hat wieder ein bisschen rumgezappelt. Mhm. Und damit waren die Live-Übertragungen der Sender dann auch endlich zu Ende.
Charles III., die Krönung des Monarchen im deutschen Fernsehen bei ARD, RTL und Sat.1. Beobachtet und bewertet und geschafft von Elena Gorgis. Vielen Dank.
Gerne.
Der französische Schriftsteller Philippe Solers ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war eine ganz wichtige literarische Figur in Frankreich. Mehr als 80 Werke hat er geschrieben. Er war Kritiker auch und Herausgeber, ein ganz einflussreicher Intellektueller. Der Schriftsteller Hans Till hat zwei Romane von Philippe Solers ins Deutsche übersetzt und er ist jetzt am Telefon. Herr Till, guten Abend.
Guten Abend.
Solers war enorm vielseitig. Erklären Sie uns doch vielleicht an einem seiner Werke, welche Fantasie der Autor hatte, mit welchem Esprit er geschrieben hat. Sie haben den Roman Porträt des Spielers übersetzt. Was zeichnet denn dieses Buch aus?
Nun, der Titel sagt ja schon sehr vieles. Porträt des Spielers, der Intellektuelle als Spieler. Solers war ja in Tel-Quel einer der großen experimentellen Autoren nach dem Nouveau Roman. Und jetzt hat er dann in den 80er Jahren plötzlich den Roman Femme geschrieben. Ein sehr dicker Roman, der nicht mehr über die Theorie geht, sondern über die Frauen. Rekurriert auf das, was die Aufklärung im 18. Jahrhundert in Frankreich eben auch ist, Erotik. Und Porträt des Spielers ist der zweite Roman danach. Er ist plötzlich ein Renegat seiner Theorie, die er vorher marxistisch, maoistisch, so wie der Regisseur Godard. Vielleicht ist Solers ein Parallelfall in der Literatur zu Jean-Luc Godard. So wie Godard hat er die Fahne des Maoismus hochgehalten. Und jetzt plötzlich geht es ihm um Frauen, Femme. Und Porträt des Spielers ist der Roman nach dem Roman Femme. Und da geht es darum, wie sein Roman Femme aufgenommen wird, wie er die Frauen verführt und wie er allen eine Nase dreht.
Also das hat geradezu was Spielerisches, wie er da mit literarischen Formen umgeht, kann man das so sagen?
Das kann man sehr so sagen. Und er hat aber auch gegenüber den anderen experimentellen Romanen immer noch dieselbe Art zu schreiben, nämlich eine Art Stream of Consciousness, nur dass es plötzlich um andere Themen geht. Also man hat ihn als Renegaten bezeichnet, aber so sehr hat er sich nicht verraten, sondern er ist bloß auf ein anderes Thema gegangen. Er ist ja, hat 1967 die große Philosophin Julia Kristeva geheiratet, die wirklich eine ganz wichtige Philosophin für die französische zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist und hat dann plötzlich einen Lebensstil eingeschlagen, der eben nicht ein theoretischer, sondern ein sehr körperlicher Lebensstil ist. Und die Romane werden immer witziger. Er hat jedes Jahr dann einen sehr dicken Roman veröffentlicht und war auch in Frankreich Anfang der 80er Jahre bis ungefähr um 2000 sozusagen jede Woche im Fernsehen irgendwie in irgendeiner Talkshow präsent. Und er war ein lustiger Typ, dem man seine theoretische Beschlagenheit kaum angemerkt hat. Ich bin mit ihm durch Deutschland getourt, Anfang der 90er Jahre, und habe gemerkt, wie die deutschen Romanisten völlig perplex waren, dass ein Philippe Solers, der ja doch so ein Theoretiker war, dass der plötzlich so lustig und humorvoll sein konnte, und sie haben das nicht gutiert. Er kommt ja aus reichem Haus. Solers, sein Name ist ein Pseudonym. Seine Familie heißt Joyot, die haben Töpfe hergestellt, eine jüdische Fabrikantenfamilie aus der Gironde, die haben Töpfe hergestellt, und er kokettiert auch ein bisschen damit, dass er die Hausangestellten verführt und solche Geschichten.
Wenn Sie jetzt einen Roman empfehlen sollten, dann Frauen oder Porträt des Spielers oder am besten wahrscheinlich beide zusammen?
Ja, Frauen ist ja nie im Deutschen erschienen. Das kann man nur auf Französisch lesen. Es wurde übersetzt und die Übersetzung von 700 Seiten wurde von Verlag zu Verlag hin und her geschoben. Aber in den 80er Jahren hat sich kein deutscher Verlag getraut, dieses dicke Buch über die Frauen von Philippe Solers auf Deutsch herauszubringen. Also wenn man Femme lesen will, muss man es bei Gallimard kaufen. Also Porträt des Spielers könnte man empfehlen. Das gibt es immerhin auf Deutsch.
Philippe Solers, der französische Schriftsteller, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Schriftsteller und Übersetzer Hans Till hat an ihn erinnert. Ich danke Ihnen, Herr Till. Guten Abend.
Ja, danke.
Zombiehafte, wie von der Wärmebildkamera erfasste Gestalten, die in Straßenkämpfe verwickelt scheinen. Das sind die Bilder, mit denen Daniel Richter bekannt geworden ist. Der 1962 geborene Maler hat damit das Gefühl von gesellschaftlichem Chaos und Paranoia auf den Punkt gebracht. Die Kunsthalle Tübingen zeigt jetzt in einer Retrospektive von annähernd 50 Bildern, wie Daniel Richter von bewusst überladenen psychedelischen Wimmelbildern zu abstrakt figurativen Tableaus fand. Rudolf Schmitz hat die Ausstellung gesehen und den Maler gesprochen.
In einem Film zur Ausstellung sieht man Daniel Richter malend im Atelier, umspült vom Sound von Zig Zig Sputnik. Der Stilmix der englischen Band passt gut zur malerischen Attitüde des Künstlers, der seine Bilder gern hemmungslos überfrachtet. Mit einer Unzahl von Farben und Formen und diesen nervigen Overkill beim Malen sichtlich genießt.
Man muss einfach sich darüber im Klaren sein. Ich glaube, das ist Leuten, die selber nicht malen, gar nicht so klar, dass die Möglichkeiten, verbindlich narrativ zu malen, sehr begrenzt sind. Und dass sich eigentlich in diesem begrenzten Feld dann habe versucht, das zu so die Erkennbarkeit zu belassen, aber gleichzeitig die Überfrachtung oder die Verkünstlichung, das Paranoide, das, was noch dran zu dehnen war, auch zu dehnen.
Daniel Richter spricht gern vom Sound, den er beim Malen spürt und hervorrufen will. Das mag daher rühren, dass er Plakate und Plattencover für Bands entwarf, bevor er in den frühen 1990er Jahren an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste bei Werner Büttner und Albert Oehlen zu studieren begann. Sich aus der nörgelnd sarkastischen, neo-expressiven Schule dieser Spaßfraktion zu befreien, war sicherlich nicht leicht. Daniel Richter versuchte es mit ornamental-psychedelischen Leinwänden, die wie ein einziger Drogentrip wirken. Seine Gemälde vom Anfang der 2000er Jahre, die ihre Anregung in Medienbildern fanden, die durch Wärmebildkameras, Frontex oder Nachtsichtgeräte, Irakkrieg, entstanden waren, wirken wie ein Sampling von zeitgeschichtlichem Horror.
Als ich jünger war und irgendwann stand ich mal in meinem eigenen Atelier und ich war umgeben von diesen Bildern, da habe ich mich gefragt, mit so einer gewissen Distanz gefragt, wenn ich jetzt jemand wäre, der versuchen würde, das, was diese Bilder zusammenhält, was wäre das, würde ich sagen, das ist Paranoia.
Ein Gemälde wie Phoenix von 2000 ist exemplarisch für das Recyceln von Weltgeschichte, das sich in einigen sogenannten Historienbildern von Richter ereignet. Tanzende, zombiehafte Gestalten auf einer Mauer vor blutrotem Himmel, die einen Körper hinüberzureichen scheinen. Da denkt man zunächst an den Feuerwerkstaumel von 1989 in Berlin. De facto aber bezieht sich Richter auf ein Pressefoto von den Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam, ausgeübt von Al-Qaida. Fragt man Daniel Richter, wie es zur Wiederkehr des Figürlichen in seiner Malerei gekommen ist, erlebt man eine Überraschung. Der Maler erzählt von seiner geheimen Liebe zur französischen Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts, von seiner Überwältigung durch einen Besuch im Pariser Musée d'Orsay.
Ein Teil meiner Arbeit sitzt ja da an, indem ich mich gefragt habe, wie übertrage ich das Frühstück im Freien nach heute? Und naja, heute ist der Park halt zugemüllt. Und es stellen sich natürlich auch andere malerische Aufgaben. Aber das tatsächlich ist die Betrachtung von Bonnard und Vuillard-Bildern in Frankreich 99 der Auslöser für mich gewesen, wieder mit Figur zu malen, also das zu versuchen.
Seit 2015 löst sich Daniel Richter von der Kategorie Wimmelbilder und malt sogenannte fragmentierte Körper. Bilder, die in ihrer abstrahierten Figuration an Francis Bacon oder den Walter Störer der 1980er Jahre erinnern. Nach eigenen Aussagen bezieht sich der Maler dabei auf Postkarten von Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg und auf Pornobilder aus dem Internet. Also wieder diese Melange aus Schönheit und Schrecken, aus Horror und Trash. Farbige Lineaturen fangen wie hingestaubt wirkende Farbflächen ein, Körperteile in Auflösung und Vermischung. Komplimente für diese im oberen Stockwerk der Kunsthalle gezeigten Bilder wehrt Daniel Richter in gewohnt selbstironischer Pose ab.
Ganz ehrlich, wenn ich da oben reingehe, also wirklich rosa und neongrün und dann irgendwie so zwei große Fratzen in Gelb, dass wenn irgendein farbenblindes Kind die Farbauswahl getroffen hätte. Es interessiert mich der Sound, ne? Also was ergibt das? Und natürlich ist das Problem, ein gutes Bild zu malen, wenn man vulgäre Farben nimmt, wesentlich höher, als wenn man von vornherein geschmackvoll auswählt.
Daniel Richter ist politisch genug, um immer wieder den Bezug zu einer Welt im Alarmzustand zu suchen und Maler genug, um immer wieder davon zu schweigen und die Bilder reden zu lassen. Das muss man erst mal hinkriegen. Und die Kunsthalle Tübingen erzählt davon in einer gelungen mitfühlenden Ausstellung.
Rudolf Schmitz über die Daniel Richter Retrospektive in der Kunsthalle Tübingen, dort zu sehen bis Anfang Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Caroline Kuban.
Der kremlnahe russische Schriftsteller Sachar Priljepin ist bei einem mutmaßlichen Anschlag verletzt worden. Mehrere staatliche russische Nachrichtenagenturen meldeten unter Berufung auf Behörden, der 47-Jährige sei in seinem Auto in der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau unterwegs gewesen, als ein am Fahrzeug angebrachter Sprengsatz detonierte. Priljepins Fahrer sei getötet und der Schriftsteller selbst verletzt worden. Wer hinter dem mutmaßlichen Anschlag steckt, ist noch unklar. Priljepin gilt als Befürworter des von Präsident Putin begonnenen Angriffskriegs in der Ukraine. Zwischenzeitlich kämpfte der nationalistische Autor dort sogar selbst, Stefan Lark.
Zum Zustand Priljepins gab es zunächst unterschiedliche Angaben. Während sein Pressedienst und auch der Gouverneur der Region Nischni Nowgorod behaupteten, es ginge dem Autoren verhältnismäßig gut, meldeten Rettungsdienste, sein Zustand sei kritisch. Mittlerweile ist auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Es gab bereits eine Festnahme eines Verdächtigen. Für die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa steht hingegen fest, dass die USA und Großbritannien hinter dem vermeintlichen Anschlag stecken. Sie beschuldigte aber auch indirekt die Ukraine.
Die frühere tschechische Dissidentin und Sprecherin der Charta 77, Petruška Sustrova, ist tot. Sie starb im Alter von 75 Jahren, wie Radio Prag berichtet. Schon während ihres Studiums der Geschichte und der tschechischen Philologie an der Prager Karls-Universität in den 1960er Jahren geriet die Journalistin und Übersetzerin in Konflikt mit dem kommunistischen Regime. Aus politischen Gründen verbrachte Sustrova 2 Jahre im Gefängnis. Später unterschrieb sie die Menschenrechtspetition Charta 77 und wurde eine der Sprecherinnen der gleichnamigen Bürgerrechtsbewegung in der Tschechoslowakei. Dafür wurde sie vom Regime verfolgt und erhielt 1982 Berufsverbot. Nach der politischen Wende von 1989 arbeitete Petruška Sustrova unter anderem bei der Wochenzeitung Respekt. Von 1990 bis 1992 war sie Vize-Innenministerin. Die großen deutschsprachigen Opernhäuser fordern zusätzliches Geld, um die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst zu bezahlen. Die deutschsprachige Opernkonferenz erklärte in Berlin, die Tariferhöhungen müssten ganz von den öffentlichen Rechtsträgern übernommen werden. Nur so könnten die Opernhäuser ihre Kunst, die, Zitat, in diesen widersprüchlichen Zeiten für die Menschen wichtiger sei denn je, weiter ausüben, betonte die Vorsitzende Susanne Moser. Sie ist geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper Berlin. Zur Opernkonferenz gehören 13 große Opernhäuser im deutschsprachigen Raum sowie 3 Bühnen in London, Mailand und Paris. Der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor ist dem Schriftsteller Gerhard Henschel verliehen worden. Henschel wurde als einer der vielseitigsten und produktivsten deutschsprachigen Autoren auf dem Feld der literarischen Hochkomik geehrt, wie die Stadt Kassel und die Stiftung Brückner-Kühner mitteilten. Gerhard Henschel, 1962 in Hannover geboren, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Satiren und Polemiken. Der Literaturpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.
Das Klima ändert sich. Aus allen Teilen der Welt gibt es beunruhigende Nachrichten. Waldbrände und Überschwemmungen in Kanada, Überschwemmungen in der Republik Kongo vor wenigen Tagen in Norditalien, Tote, Verwüstungen, immense Kosten, die Schäden zu reparieren. Lokale Ereignisse, sie passen als Teile in ein weltweites Klimapuzzle. Das Thema wird dringlicher, die Ungeduld wächst. Das zeigen auch die Proteste der letzten Generation in Berlin in den vergangenen beiden Wochen mit nahezu 100 Straßenblockaden. Selbstverständlich sind die Gefahren und die notwendigen Veränderungen, Anpassungen auch in der Kulturszene längst ein wichtiges Thema. Zum Beispiel beim Deutschen Museumsbund. Er stellt seine Jahrestagung, die morgen in Osnabrück beginnt, unter das Motto »Ins Handeln kommen, Klimaschutz im Museum«. In Osnabrück werden zahlreiche Museen konkret berichten, welche Ideen sie haben, um ins Handeln zu kommen. Es werden aber auch grundsätzliche Fragen angesprochen, zum Beispiel auch vom Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Die stellvertretende Direktorin Katrin Grotz ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend, Frau Grotz.
Guten Abend.
Action, please, ist der Titel der Auftaktdiskussion, an der Sie teilnehmen werden. Das ist ja eine höflich formulierte Aufforderung. Wie dringend ist denn aus Ihrer Museumssicht das Thema Klimaschutz?
Das Thema Klimaschutz ist ein sehr wichtiges Thema. Das betrifft alle Bereiche des Museums. Das Sammeln, das Bewahren, das Forschen natürlich auch und vor allem auch das Vermitteln. Und ins Handeln kommen heißt nicht, dass die Museen bisher untätig geblieben sind. Ins Handeln kommen heißt vor allem, dass wir noch viel systematischer an diese Sache herangehen müssen, sie als eine fundamentale Aufgabe begreifen müssen, die alle Bereiche des Museums durchdringt und vor allem auch eine strategische Frage ist.
Wenn Sie sagen, die Vermittlungsarbeit ist ganz wesentlich, dann ist das, glaube ich, auch eine Ihrer Arbeitsschwerpunkte, also die Wissenskommunikation.
Das Institut für Museumsforschung forscht ja über alle Belange des deutschen Museumswesens. Bekannt sind wir natürlich für unsere Zahlen, für die statistische Gesamterhebung. Und Vermittlung ist tatsächlich ganz wesentlich für die Mobilisierung. Aber wir sind ein Forschungsinstitut und wir wollen auch immer die forschende Seite der Museen stärken. Also auch Forschung, um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz zu leisten, ist extrem wichtig, auch im Museumsbereich.
Seit wann beschäftigt sich das Institut für Museumsforschung konkret mit dem Klimawandel? Kann man das so festmachen an einer Zahl oder an einem Ereignis?
Also ich denke, als Thema haben wir es auch durchaus mit im Gepäck gehabt. Meine Direktorin und ich, wir sind ja beide aus dem Botanischen Garten Berlin gekommen, haben beide dort auch schon sehr viel mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun gehabt, Ausstellungen zum Thema Biodiversität, Schutz der Biodiversität. Das heißt, dieses Thema ist uns schon immer am Herzen gelegen. Und wir haben 2019 in einer Umfrage tatsächlich auch versucht, einmal herauszubekommen, wie systematisch Museen das eben auch schon angehen, wie stark sie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bereits in ihrer strategischen Planung berücksichtigen.
Nochmal zum Titel der Jahrestagung, Frau Grotz, ins Handeln kommen. Bedeutet das, dass bislang zu wenig gehandelt wurde?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ins Handeln kommen heißt wirklich, dass die Dinge, die gemacht werden, auch einfach nochmal wie eine Art Werkzeugkasten auch angeboten werden. Also der Leitfaden, an dem ich unter vielen anderen, es ist eine große Arbeitsgruppe gewesen, die sich diesen Leitfaden vorgenommen hat. Dieser Leitfaden gibt wirklich ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten, ganz konkrete Werkzeuge an die Hand, wie man tatsächlich kleine Schritte, große Schritte machen kann, um zum einen Energieverbrauch zu vermeiden, um auf der anderen Seite Ressourcen zu sparen, Ressourcen wiederzuverwenden und zu mobilisieren. Und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt und ganz wichtig, wie fange ich an, wirklich meine Verbräuche zu berechnen? Wie mache ich eine Klimabilanz? Das ist auch etwas, was schon einige größere Institutionen in der Museumslandschaft gemacht haben oder sich auf den Weg gegeben haben. Es ist durchaus ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und erst wenn man wirklich weiß, wo die größten Verbräuche liegen, kann man wirklich erst so richtig anfangen, an seinem ökologischen Fußabdruck zu schrauben, ihn zu verkleinern.
Dieser Leitfaden, den Sie da erwähnen, der Leitfaden Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Museum, der wird am Mittwoch, glaube ich, ganz offiziell vorgestellt. Das sind, Sie haben es ja gesagt, ganz konkrete Vorschläge, auch wie Museen ihre Emissionen reduzieren können.
Genau.
Sind das auch Handlungsanweisungen, nach denen sich Museen dann richten können und nach denen sie dann auch bemessen werden können?
Also ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir alle ins Boot holen. Ins Handeln kommen heißt wirklich, wir wollen einfach, dass alle sich motiviert fühlen und aktiviert. Das heißt, es sind keine Vorschriften, obwohl dieser Leitfaden am Ende tatsächlich so etwas wie ökologische Mindeststandards enthält. Das heißt, das ist dann so eine Liste von Dingen, die jedes Museum durchaus auch als Checkliste abhaken sollte. Das sind aber keine Standards, die Sie so einfach messen, sondern es geht auch viel darum, machen Sie bitte ein Konzept, Energiesparkonzept. Sammlungskonzept und so weiter.
Und am Ende einer solchen Checkliste, wie Sie es schildern, da könnte zum Beispiel ein Zertifikat stehen. Hat sein Ziel erreicht?
Das ist dann ein nächster Schritt. Das ist sicherlich etwas, wo der Deutsche Museumsbund noch im Gespräch bleiben muss. Das ist immer so eine Sache mit solchen Zertifikaten. Ich denke, der erste Schritt ist tatsächlich, erstmal alle ins Boot zu holen, alle auch davon zu überzeugen, dass kleine Schritte gut sind, dass systematische Schritte noch viel besser sind.
Ins Boot holen heißt auch für die Museen ganz konkret dann auch vielleicht über neue Organisationsformen nachdenken?
Ich denke generell, moderne Museumsarbeit muss weg vom Silo-Denken. Es gibt natürlich sehr viel
Silo-Denken.
Also im Endeffekt gibt es in der Museumsarbeit sehr viele Spezialisten. Es gibt Kuratoren, es gibt Vermittlungsspezialisten, es gibt Restauratoren. Und ich denke, die müssen alle, und natürlich, und das ist das Zweite, es gibt natürlich unser Publikum. Und unser Publikum nicht nur als etwas zu begreifen, wo wir sagen, da haben wir eine Botschaft und die senden wir, sondern das Publikum mit einzubeziehen und auch gleich mit in die Fragen zu involvieren. Das ist total wichtig. Also insofern ja, die Organisationsformen müssen auf jeden Fall flexibler werden, agiler und durchlässiger.
Wir haben jetzt über den Beitrag der Museen gesprochen zum Klimaschutz, aber es geht natürlich, und das ist ein zweiter Aspekt des ganzen Themas Klimaschutz, es geht natürlich auch darum, die Kunstobjekte zu schützen vor dem Wandel des Klimaschutzes. Ganz anderes Thema, ähnlich große Herausforderungen.
Auch dazu gibt es im Leitfaden ein paar, ja, wie soll man das nennen, Hilfestellungen, Tipps. Das ist ja auch wirklich erst ein erster Anfang. Also es ist wirklich, der Leitfaden ist ganz, ja, kurz und knackig. Er ist wirklich an die Praktiker gerichtet, die in der Museumsarbeit auch nicht jetzt Zeit haben, groß Bücher zu wälzen. Und tatsächlich die Resilienz, also die Klimafolgenanpassung, ist ein wichtiges Kapitel in diesem Leitfaden.
Morgen beginnt in Osnabrück die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes zum Thema Ins Handeln kommen, Klimaschutz im Museum. Katrin Grotz war das, die stellvertretende Direktorin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Morgen können Sie hier im Deutschlandfunk Kultur die Präsidentin des Deutschen Museumsbundes, Wiebke Arndt, hören in unserer Sendung Studio 9 Kompakt ab 12 Uhr. Frau Grotz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller stammt aus dem Westen Rumäniens. Sie zählt zu den Banater-Schwaben, zur rumäniendeutschen Minderheit. In der Region hat sich über die Jahrzehnte eine sehr lebendige deutschsprachige Literaturszene entwickelt, trotz aller Repression durch die kommunistische Ceausescu-Diktatur. Diese Szene hat sich bis heute erhalten, obwohl viele der rumäniendeutschen AutorInnen längst wie Hertha Müller in Deutschland leben. Einmal im Jahr treffen sich die Autorinnen und Autoren im Rahmen der Deutschen Literaturtage in Reșița, einer alten Industriestadt. In diesem Jahr zusätzlich auch in Temeswar, der europäischen Kulturhauptstadt 2023. Dort bei den Literaturtagen hat Thomas Wagner AutorInnen getroffen.
Das passt natürlich wunderbar in dieses morbide Palais.
In der sogenannten Fabrikstadt, einem etwas abseits gelegenen Viertel im rumänischen Temeswar, sehen die Gebäude längst nicht so schick aus wie im Zentrum mit seinen sorgsam sanierten Fassaden. Staubige Luft, der Putz bröckelt von den Wänden. Ganz anders im Inneren des morbiden Palais Stefania. Dort präsentiert die rumäniendeutsche Autorin Katharina Eismann ihr jüngstes Kunstprojekt. Hölzerne Eisenbahnschwellen hintereinander gelegt. Auf jener Schwelle liegt ein Zettel mit einem kurzen Text. Zum Beispiel:
Der Nibelungensage entflohen, säumt sie in barockem Mantel, Kettenbrücken, antiquierte Feste, Hinterhofkanonen.
Oder:
Klarinetten verblechen unter Kettenbrücken in Budapest, Schnürlregen.
Das Ganze ist ein Tisch auf Bahngleisen, der gedeckt ist mit einer lyrischen Reise vom Mainbogen bis zur Donaumündung. Eine Lyrik entsteht auf den Reisen. Und ich habe meine alte Heimat besucht.
Hier die alte Heimat, nämlich Westrumänien. Dort die neue Heimat, Deutschland. Dazwischen das Pendeln zwischen diesen Welten, das Schreiben darüber. Wie ein roter Faden zieht sich diese Konstellation durch die Texte vieler rumäniendeutscher Autorinnen und Autoren, auch durch die Arbeiten von Katharina Eismann, aufgewachsen in Temeswar und später in die Nähe von Frankfurt übersiedelt. Sie alle sind zu den 33. Deutschen Literaturtagen gekommen, unter anderem auch, um Erinnerungen auszutauschen. An die vielen Zusammenkünfte und gemeinsamen Lesungen in den 70er Jahren, aber auch an die Bespitzelung durch die kommunistische Geheimpolizei Securitate. Katharina Eismann war gerade mal 13, als sie von ihren Eltern zu einer spektakulären Aktion aufgefordert wurde, dem berüchtigten Diktator Nicolae Ceausescu bei einem Besuch persönlich einen Briefumschlag mit einem Ausreiseantrag in die Hand zu drücken.
Und dann habe ich die Kolonne durchbrochen und habe einfach den Brief hingehalten. Und da sah ich das eingefallene Männchen, den Ceausescu.
Ein Bodyguard, erinnert sich Eismann, hat seinerzeit den Brief entgegengenommen. Mit der Ausreise nach Deutschland hat es dann 2 Jahre später tatsächlich geklappt, nachzulesen in Eismanns Roman Das Paprika-Raumschiff.
Oft spielt der Tod mit dem Leben. Er ist ein Herumtreiber, ein Flaneur. Sein Gedächtnis ist fabelhaft.
Horst Samson liest aus einem seiner jüngeren Prosatexte, die durchaus etwas mit der Biografie des Autors zu tun haben. Denn Samson, in den 1970er und 1980er Jahren Journalist und Schriftsteller in Westrumänien, hatte es damals gemeinsam mit weiteren Autorenkollegen gewagt, persönlich bei den lokalen Vertretern der kommunistischen Machthaber gegen die Einschränkung der schriftstellerischen Entfaltungsmöglichkeiten vorzusprechen. Ergebnis: Samson und seine Mitstreiter wurden beschimpft, bedroht, bespitzelt.
Die Wunde, die ist geblieben bis heute. Wenn ich durch die Stadt gehe, dann erinnere ich mich an all diese Geschichten. Und wir sind gerade heute mit dem Reisebus am Kreisparteikomitee vorbeigefahren, wo wir die Auseinandersetzung geführt haben und wo sie uns hinausgeworfen haben und uns mit 15 Jahren Gefängnis gedroht haben.
Was auch für Samson der Grund war, Rumänien endgültig zu verlassen, Richtung Deutschland, wie viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch. Die Erfahrungen beim Pendeln zwischen den zwei Welten spiegelt sich dann auch immer wieder in den Texten der rumänien-deutschen Autoren wieder.
Der rumänische Grenzer schaut mich schief an. Der ungarische Grenzer schaut mich schief an. Der österreichische Grenzer schaut mich schief an. Der deutsche Grenzer schaut mich schief an. Was für eine Schieflage.
Auch der heute in Ludwigsburg lebende Autor Trajan Poptrajan thematisiert das Pendeln über die Grenzen. Der heute 70-Jährige ist erst nach der rumänischen Revolution, von deren Ausgang er bitter enttäuscht war, nach Ludwigsburg in Deutschland ausgereist. Dort gründete er später einen Verlag, in dem zahlreiche Autorinnen und Autoren mit rumäniendeutschem Hintergrund veröffentlichen. Allerdings,
es ist leider immer noch eine Nische.
Und da war dann noch die Sache mit dem Nobelpreis für Hertha Müller. Damit rückte plötzlich der Fokus so stark wie nie zuvor auf die gesamte Bandbreite rumänien-deutscher Literatur.
Es war kein Strohfeuer, immerhin hat sie auch auf ihre Herkunft hingewiesen.
So der rumäniendeutsche Journalist und Autor Werner Kremm. Hertha Müllers preisgekröntes Werk Atemschaukel thematisiert ein Stück verdrängter Geschichte. Es geht um die Deportation von über 70.000 Rumäniendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion.
Sowohl die Kinder als auch die Enkel der ehemals Verschleppten hat sie mit ihrem Buch angesprochen. Und die Anthologien mit Erzählungen von Kindern Russland verschleppter beweisen, dass sehr viele dieser Kinder erst nachdem sie die Atemschaukel gelesen haben, ihre Eltern befragt haben, wie war das denn damals in Russland?
Ein kleines bisschen blauer Himmel ist schon ein ganzes Paradies.
Die Teilnehmer der Literaturtage sind zu Gast bei der Staffette, einem Kreis junger Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Rumänien, die Gedichte und Prosa auf Deutsch schreiben. Allerdings,
die junge Generation ist nicht mehr geprägt vom Kommunismus.
So die Temeswarer Autorin Henrike Prodigiano Persen, Mitte 20. Dass rumäniendeutsche Literatur nicht ausstirbt, hat damit zu tun, dass junge Autorinnen und Autoren mit Vorliebe auf Deutsch schreiben. Nach Ansicht von Henrike Prodigiano Persen ein Ergebnis der Förderung der deutschen Sprache in Rumänien.
Es gibt Wettbewerbe für Deutsch, wo eben Kreativität gefragt ist. Und wenn Sie dann sehen, dass Sie in deutscher Sprache auch schöne Ergebnisse und schöne Geschichten schreiben können, dann ist es doch besonders, in Deutsch zu schreiben, wenn man das auch in Rumänisch tun könnte. Aber es ist spezieller.
Die Autorin Henrike Prodigiano Persem im Beitrag von Thomas Wagner. Er hat berichtet über die 33. Deutschen Literaturtage in Reschica und Temeswar. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Kaiser kommt vor König, oder? Und das müsste ja eigentlich auch noch gelten, wenn die Krönung schon mehr als 1000 Jahre zurückliegt. Also fangen wir mit Otto dem Großen an, dessen Todestag sich am Wochenende zum 1050. Mal jährt. Als römisch-deutscher Kaiser sorgte er zudem für eine kulturelle Blütezeit, die ottonische Renaissance. Otto der Große mochte den kleinen Ort Memleben in Sachsen-Anhalt. Im Mai 973 machte er in der damaligen Kaiserpfalz Station und verließ sie nie wieder. Grund genug für eine Ausstellung in Memleben, des Kaisers Herz, archäologische Tiefenfahndung am Sterbeort Ottos des Großen. Gezeigt werden archäologische Funde, die in den letzten Jahren auf dem Gelände zum Vorschein kamen. All das entnehmen wir der Frankfurter Allgemeinen und die Suche nach Ottos Herz gehen die Archäologen im Sommer buddelnd an. Es soll nämlich extra bestattet worden sein, im Kreuzgang als Reliquie. Aber auch Ausstellungsbesucher können vorab schon danach suchen, virtuell.
Welche Taten werden Bilder, fragt eine große Otto-Schau in Magdeburg. Im Kulturhistorischen Museum widmet man sich der Wirkungsgeschichte des mittelalterlichen Kaisers in Gemälden. Das erfahren wir aus der Welt. Sie merken schon, Sachsen-Anhalt lässt sich nicht lumpen, wenn es um die Erinnerung an den großen Kaiser Otto geht. Und wer es als Schlachtenbummler nicht nach London geschafft hat oder schaffen wollte, versuche es doch mit Kaiserlichem von vor über 1000 Jahren in Magdeburg und Memleben. Und damit denn doch ganz schnell zum Königlichen, das ja die ganze Woche bestimmte. Alle Zeitungen schienen zu royalen Fachblättern mutiert. Die Süddeutsche etwa erläuterte vorab in allen Einzelheiten, wie man richtig krönt, nahm uns im Schnelldurchlauf mit durch die Jahrhunderte britischer Royalität. Wobei sich die eine oder andere Sitte denn doch im Laufe der Jahre verflüchtigt hat. Bis ins 18. Jahrhundert etwa praktizierten britische Könige die Heilung durch Handauflegen. Das lässt man seit längerem. Ein Misserfolg beim Handauflegen stellt einfach ein zu großes Risiko dar und könnte Monarchiegegnern Argumente liefern. Überhaupt, Charles III. Ist viel moderner, schrieb die Taz in der Überschrift noch leicht ironisch vom Schweigen in Gold, hieß es ein paar Zeilen später anerkennend, die Ölmischung von Charles III. Ist erstmals rein vegetarisch. Auch neue Ornate kamen nicht zum Einsatz, nicht nur wegen der Tradition, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit. Die Süddeutsche Zeitung titelte zwar mit Pomp und Gene und sprach von Fantasy-Absolutismus, kriegte dann aber noch die royale Kurve. Heute ist, welch Ironie, die Geschichte die wichtigste Verbündete der Krone. Nichts eint die britische Gesellschaft stärker als ihr Bewusstsein für die gemeinsame Tradition, den immerwährenden Erzählstrahl unter Krone und Zepter. Die Identität der Briten und ihr Selbstbewusstsein speisen sich aus der Erfahrung einer 1000 Jahre währenden, ungebrochenen Herrschaft. Und es ist vor allem die britische Krone, welche die Einheit des eigentlich zutiefst föderalen und spaltungsanfälligen Landes sichert. Und den Weltlesern schrieb Adelsexperte Alexander von Schönburg ins Stammbuch, die royalen Traditionen zu verhöhnen ist ein Armutszeugnis, weil man dadurch den Sinn für das Märchenhafte und das Unerklärliche lächerlich macht. Irgendwann landen wir dann in einer grauen Welt, die von Technokraten und Bleistiftspitzern beherrscht wird. Eine Welt, in der man glaubt, alles dank Algorithmen und Kuchendiagrammen begreifen zu können. Kurzum, Krönung von König und Königin war schön gewesen. Und alles komplett real und analog. Kutsche, König, Königin und Krone. In der Süddeutschen Zeitung sorgt sich Heribert Prantl um die Rechte all derjenigen, die das konsequent bleiben wollen und kein Smartphone haben. Bei den über 65-Jährigen sind das mehr als die Hälfte. Bei den über 80-Jährigen haben 2/3 keinen Zugang zum Netz und geraten zunehmend in Schwierigkeiten, etwa im Banken- und Behördenverkehr, wo mehr und mehr online gefordert ist. Wer nicht mitmacht, für den heißt es schnell, raus bist du. In Spanien wehrt man sich. Eine Initiative, ich bin zwar alt, aber kein Idiot, erzielte 600.000 Unterschriften. Inklusion klingt gut, muss aber auch für Menschen ohne Handy gelten, meint Heribert Prantl. Und weiter, die Gesellschaft braucht Wahlfreiheit zwischen digital und analog. Es muss ein Recht auf ein analoges Leben geben. Es muss ausdrücklich und eindringlich formuliert werden als Grundrecht. Es ist dies praktizierter Minderheitenschutz. Und es ist dies ein sehr praktisches Geschenk zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes. Wumps. Soweit der Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Sich auf Altes beziehen, klug recyceln, das kann echt Geld bringen. Die schwedischen Selbstbaumöbel von IKEA erleben gerade eine teure Vintage-Wiederentdeckung. Unter der Überschrift, wie man Sägemehl zu Gold macht, heißt es ebenfalls in der Süddeutschen, der Impala, ein Sessel, der das Lümmeln in Leuchtfarben majestätisch inszeniert, wird auf Pamono für 2300 Euro gehandelt. Gekostet hat er 1972 umgerechnet 45 Euro. Wer im Keller noch so ein altes Schwedenmöbel hat und es nun wieder ins Wohnzimmer stellt, dem sagt Gerhard Matzig, es ist die Rache der postmodernen Underdogs am heroischen Perfektionismus der Moderne. Heißt, wer IKEA hat, braucht keinen Thron? das ginge vielleicht doch zu weit. Aber diese beiden Überschriften, die wir in der Welt am Sonntag fanden, direkt übereinander, die möchten wir Ihnen doch noch mitgeben zum Drüberventilieren oder Hyperventilieren. Zum einen, Leben ist Unglück. Zum anderen und als Gegengift, Kunst ist Glück.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.